Deutschlandfunk Interview.
Vor ungefähr 6 Jahren, da gab es eine riesige Protestbewegung gegen die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA. Bei den Demos, da waren teilweise Hunderttausende auf der Straße. Und es gab eine ganze Reihe von Kritikpunkten, zum Beispiel, dass dadurch europäische Umwelt- und Gesundheitsstandards ausgehebelt würden. Das berühmte Chlorhühnchen war da immer das Symbol, dass über private Schiedsgerichte eine Paralleljustiz entstehen würde und dass ein Ausverkauf öffentlicher Daseinsvorsorge drohen würde. TTIP ist ja dann bekanntermaßen gescheitert und CETA ist seit ungefähr 5 Jahren vorläufig in Kraft, weil es noch nicht von allen nationalen Parlamenten ratifiziert wurde. Die Ampelregierung drückt da jetzt richtig aufs Tempo, will das möglichst schnell durchbringen und das ist vor allem mit Blick auf die Grünen interessant, weil die da eine ziemliche Kehrtwende gemacht haben. Erst waren sie komplett dagegen und jetzt soll es plötzlich ganz schnell gehen. In dieser Woche war im Bundestag die erste Lesung dazu. Eine Reihe von NGOs sehen das sehr, sehr kritisch und halten das Abkommen immer noch für gefährlich. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Ludwig Esser. Er ist Koordinator vom Netzwerk Gerechter Welthandel. Schönen guten Morgen, Herr Essig.
Ja, guten Morgen, Frau Schulz.
Ich habe es gesagt, das Abkommen ist vorläufig in Kraft seit Jahren. Wo ist jetzt für Sie das Problem, das jetzt auch offiziell zu ratifizieren?
Ja, mit der Ratifizierung dieses Abkommens sagt die Bundesregierung ganz deutlich Ja zu einer Paralleljustiz mit Sonderklagerechten für ausländische Großinvestoren, wie Sie es richtig ansprechen. Das Abkommen ist bereits vorläufig in Kraft. Das heißt, die Handelsteile, die laufen. Man kann dieses Abkommen jetzt also nicht mit dem Argument ratifizieren, wir bräuchten mehr Handel, wir müssten den Handel ausbauen. Denn all diese Handelsteile, die sind bereits vorläufig in Kraft.
Ja gut, aber wenn die bereits vorläufig in Kraft sind, dann ist es ja eigentlich nur folgerichtig, dass man da dann irgendwann auch mal offiziell seinen Stempel drunter setzt, oder?
Das sieht die Zivilgesellschaft, das sehen wir anders. Weil gerade in diesen Zeiten, möchte ich betonen, halte ich es für unverantwortlich, eine Paralleljustiz zu schaffen, die es, wie gesagt, Großinvestoren erlaubt, Staaten auf Milliarden zu verklagen, wenn sie sich diskriminiert fühlen. Und genau.
Jetzt kritisieren Sie vor allem die Schiedsgerichte, sagen, das ist eine Paralleljustiz. Das soll ja durch eine zusätzliche Erklärung zum Vertrag ausgeschlossen werden. Dafür haben sich vor allem die Grünen eingesetzt. Wo ist dann noch das Problem, wenn es das nicht gibt?
Ja, ich kann mich noch ganz gut erinnern, Sie haben es eingeführt, 2015, 16 sind Hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen und immer vorneweg die Partei Bündnis 90 Die Grüne, meistens mit einem großen Banner, Demokratie ist nicht verhandelbar. Und ausgerechnet jetzt behauptet diese Partei, mit einer Interpretationserklärung könne man all diese Bedenken ausräumen und könne damit guten Gewissens diesem Abkommen zustimmen. Das sehen wir deutlich anders, aber auch der Deutsche Richterbund sieht das anders. Der Deutsche Richterbund hat auch noch mal ganz speziell zu diesem Schiedsgericht betont, dass dieses nicht auf parlamentarisch beschlossenem bzw. keinem materiellen Recht beruht und kritisiert dieses ganz besonders. Der ehemalige Verfassungsrichter spricht sogar von dem Verlust von staatlicher Souveränität und Selbstachtung.
Wenn aber man genau sich
solch
das
einer Paralleljustiz unterwirft.
Aber genau das soll ja diese Zusatzerklärung ausschließen. Warum glauben Sie nicht, dass das funktioniert?
Ich möchte gar nicht in Zweifel stellen, dass diese Interpretationserklärung möglicherweise einige Dinge dieses Kapitels verbessert. Ich möchte nur deutlich machen, dass auch mit dieser Interpretationserklärung am Vertragstext selber, am Kapitel selber, nichts verändert wird, weil der Vertrag ist von 15 Staaten bereits ratifiziert. Das heißt, es besteht nur noch die Möglichkeit, diesen Vertragstext anders auszulegen. Und es bleibt damit weiterhin das Problem bestehen, dass wir es mit einer Paralleljustiz zu tun haben. Und wenn man jetzt sagt, man verbessert es, dann frage ich mich auch ganz ehrlich, für was bräuchte man es denn dann überhaupt? Wir haben es immerhin mit der Europäischen Union und Kanada zu tun. Das sind beides Staaten oder beides Partner, wo es rechtsstaatlich zugeht. Für was bräuchte man dann überhaupt diese Paralleljustiz mit diesem Sonderklagerecht?
Welche konkreten politischen Entscheidungen oder Regelungen sehen Sie denn zukünftig in Gefahr durch solche Klagen?
Ja, man spricht davon, dass solche Klagen einen Regulatory Chill, das heißt einen sozusagen Regulierungsstillstand hervorrufen können. Und gerade in diesen dramatisch eskalierenden Krisen, wie beispielsweise der Klimakrise, wie wir es gerade zu tun haben, aber ich möchte auch nochmal auf die Energiekrise zu sprechen kommen, wir brauchen jetzt Energiesicherheit. Und genau an diesen Stellen spielen diese Schiedsgerichte eine große Gefahr, wenn immer dann große Investoren ihre Gewinne in Gefahr sehen, sich diskriminiert fühlen, Staaten auf Milliarden verklagen können. Ich möchte zwei kleine Beispiele nennen. Erst vor wenigen Wochen wurden über genau solche Schiedsgerichte in Slowenien ein Fracking-Verbotsgesetz verhindert. Die Nord Stream AG verklagt Deutschland, weil wir Nord Stream 2 nicht in Kraft genommen haben. Und beispielsweise wird die Niederlande gerade verklagt von Uniper wegen deren beschlossenen Kohleausstieg 2030. Das heißt, unsere Parlamente und unsere Regierungen werden hier einem erheblichen Druck ausgesetzt mit diesen Schiedsgerichten.
Das heißt, was fordern Sie dann? Also es kann ja auch nicht die Lösung sein, dass man sagt, man lässt dieses Abkommen ewig vorläufig in Kraft. Oder sagen Sie, das soll komplett neu verhandelt werden? Oder was ist Ihre Hoffnung?
Grundsätzlich war die Zivilgesellschaft immer der Meinung, dass wir Handel brauchen, dass dieser aber sozial gerecht und ökologisch gestaltet sein muss. Das ist mit CETA absolut nicht gelungen. Wir setzen uns eigentlich grundsätzlich für Neuverhandlungen ein. Wir sind auch mit einigen Teilen, die bereits vorläufigen Kraft sind, nicht einverstanden. Aber gerade jetzt in diesen krisengebeutelten Zeiten möchten wir ganz deutlich machen, dass es jetzt auf jeden Fall nicht ratifiziert werden darf und damit auch noch diese Schiedsgerichte in Kraft treten.
Die Bundesregierung und auch die EU haben sich ja festgelegt, dass bei neuen Handelsabkommen Nachhaltigkeitskriterien verpflichtend eine Rolle spielen sollen. Und beim Handelsabkommen mit Neuseeland, das jetzt kürzlich abgeschlossen wurde, da ist das auch schon der Fall. Also muss man vielleicht doch sagen, diese alte Kritik am Freihandel, dass das zu Dumping bei Standards führt, die stimmt so einfach nicht mehr.
Das würde ich pauschal nicht unterschreiben. Sie haben recht. Ich beobachte auch Entwicklungen, die zumindest in eine grobe richtige Richtung gehen. Sie haben es angesprochen, beim Neuseeland-Abkommen sollen zum Beispiel die Nachhaltigkeitsstandards sanktionsbewehrt sein. Aber auch hier sind beispielsweise Importquoten festgeschrieben, die einfach die bäuerliche Landwirtschaft auf beiden Seiten der Vertragsstaaten deutlich unter Druck setzen. Und ich glaube, in diesen Zeiten sind einfach solche auf Wirtschaftswachstum ausgelegte Abkommen aus der Zeit gefallen.
Aber da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also gerade wenn Sie sagen, in diesen Zeiten, wir haben eine weltpolitische Lage, die sich mit dem Ukraine-Krieg natürlich sehr verändert hat. Russland fällt als Handelspartner raus. Auch China und andere Diktaturen sind hochproblematische Partner. Ist es da nicht gerade wichtig, auch wenn die Abkommen vielleicht nicht ganz perfekt sind, sich auf Handelsbeziehungen zu demokratischen, fortschrittlichen Ländern zu konzentrieren?
Ja, das finde ich, dieses Argument finde ich ganz spannend und grundsätzlich kann ich es auch nachvollziehen. Ich habe auch beispielsweise mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Herrn Kretschmann hier schon eine hitzige Diskussion geführt, der auch meinte, wenn wir nicht mal mit Kanada solch ein Abkommen schließen könnten, mit wem denn dann? Und da muss ich sagen, ich finde es persönlich auch sehr schade, dass wir es nicht einmal mit solchen Vertragspartnern schaffen, Abkommen zu schließen, die sowohl den Austausch und den Handel fördern, ich habe ja überhaupt nichts gegen Zollsenkungen, aber auf der gleichen Seite auch die sozialen und ökologischen Standards bewahren und oder im Zweifel sogar erhöhen würden. Dass wir das nicht schaffen, das bedauere ich auch zutiefst.
Was würden Sie Unternehmen sagen, die jetzt gerade mit viel Unsicherheit zu tun haben, die sich jetzt vielleicht auch gerade nach anderen Partnern umsehen als Russland oder China? Die brauchen doch irgendwie Verlässlichkeit. Ist da nicht so ein Abkommen auch wichtig für die?
Genau. Also nochmal, ich bin grundsätzlich nicht gegen solche Abkommen. Und solche Abkommen können auch positive Dinge bewirken. Wir sprechen viel von den negativen Auswirkungen, weil die neoliberale Handelsagenda der EU leider sehr viele negative Auswirkungen hat. Aber es gibt auch durchaus viel internationale Verträge, die Positives bewirken können. Beispielsweise das Paris-Klimaabkommen. Ja. Das heißt, ich möchte nochmal deutlich machen, Handelsabkommen können auch positive Dinge bewirken, aber die aktuell geplanten eben leider nicht.
So, hier müssen wir leider einen Punkt machen. Das sagt Ludwig Essig, Koordinator vom Netzwerk Gerechter Welthandel. Ganz herzlichen Dank für das Interview.
Ich bedanke mich auch.